Eingesetzte Tauwetter gab es in den Alpen einige gefährliche Lawinenabgänge. Unter anderem auch in den Chiemgauer Alpen, da wurde eine 84-jährige Kuhhirtin in ihrer Almhirthütte von den Schneemassen verschüttet. Und sie war hier bedeckt in dieser Hütte von 4 Metern Schnee zugedeckt, dass gerade noch das Kamin ausreichte. Nach 2 Tagen hat sie dann per Handy einen Notruf ins Tal abgesetzt, ihre Not beschrieben, und innerhalb von kürzester Zeit kamen dann auch die Retter, die Bergwacht, dann auf ihre Hütte, auf ihre Alm hochgestiegen, haben sie freigeschaufelt, aus einem Loch dann letztlich befreit. Sie meinte dann, sie hätte noch Proviant genug gehabt für 2 Monate, aber es war ja doch langsam nach 2 Nächten ein bisschen unheimlich unter diesen dicken Schneemassen drin versteckt. Also 84 Jahre. Oma Maria, Kuhhirtin in den Chiemgauer Alpen. Das ging gerade noch mal gut, ja, in dieser Situation. Aber selbstverständlich, bei einer Lawinenverschüttung lebend rauszukommen, ist das allemal nicht. Die folgenden Bilder können das dann doch eindrucksvoll beweisen.
Lawinen, die tödliche Gefahr in den Bergen. Mit ihrer gewaltigen Kraft begraben sie alles unter sich. Besonders viel Neuschnee kann die steilen Hänge in tödliche Fallen verwandeln. Dabei reicht oft ein einzelner Skifahrer, um die Katastrophe auszulösen. Dieser hat Glück, er kann entkommen. Mit bis zu 300 Stundenkilometer können die Schneemassen die Berge hinunterrasen. Todesgefahr Lawine. Lösen Wintersportler eine aus, haben sie kaum eine Überlebenschance. Innerhalb weniger Sekunden können sich große Schneeflächen am Hang ablösen. Wird man von einer Lawine verschüttet, beginnt ein Wettlauf mit dem Tod. 20 Minuten bleiben für die Rettung. Ansonsten droht unter den erdrückenden Schneemassen ein qualvoller Erstickungstod.
Also da merken wir schon, was da für eine Wucht dahinter steckt. Und tödlich ging auch dieser Lawinenabgang vom 23. Februar 1999 aus. Also jetzt letzten Montag, vor 10 Jahren, war es in Galtür im Paznauntal im österreichischen Tirol, als unter den Lawinen, die nachmittags kurz nach 16 Uhr losgingen, 31 Menschen ihr Leben verloren, 18 weitere verletzt worden sind. Da donnerten an diesem Nachmittag 87.000 Tonnen Schnee 1.300 Meter tief ins Tal hinunter und blieben erst mitten im Dorf, nachdem viele Häuser eingestürzt waren, dann letztlich halten. Es war eine Tragödie. Wir sprechen hier von einer Jahrhundertlawine, die damals das Paznauntal erschüttert hat. Und ich kann mir vorstellen, das muss ein sehr schreckliches Gefühl sein. Also gerade wenn man unter enge Angst noch leidet, unter Klaustrophobie, von diesen Schneemassen eingeengt zu sein, verschüttet zu sein, sich nicht mehr bewegen zu können, da drin zu hängen und nicht mehr raus zu können, nichts mehr tun zu können. Da kann man keinen Notruf mehr absetzen per Handy. Man weiß genau, man hat noch 15 bis 20 Minuten Zeit. Und wenn dann keine Hilfe kommt, ist es vorbei. Ausgeliefert, festzustecken in diesen Massen von Schnee. Es muss unvorstellbar schrecklich sein. Die hebräische Sprache kennt ein ganz kurzes Wort für so eine beklemmende und bedrückende Situation. Die Hebräer sprechen hier einfach kurz und knapp von Zar. Und bei diesem Wort gefriert einem das Blut in den Adern. Zar, Bedrückung, Enge, Angst. Man kommt nicht mehr raus. Man weiß genau noch, der Countdown des Lebens hat angefangen zu zählen. Und ich weiß nicht mehr, ob ich da noch rauskommen kann. Zar. Wenn nicht jemand kommt, um mich von außen her zu befreien, habe ich keine Chance mehr. Das ist mein Todesurteil. Ich brauche Raum. Aber den kann mir nur jemand verschaffen, der sich von außen her zu mir durchgräbt, in diese Enge hinein. Vor 2 Wochen haben wir in einer Predigt die Situation von David festgestellt, wie es ihm ging damals, als er in so einer engen Situation festgesteckt war. Sein eigener Sohn, der Absalom, hat eine Revolte angezettelt, hat sich gegen ihn erhoben und David musste fliehen. Seinen eigenen Palast, aus seiner eigenen Familie heraus die Flucht antreten, das war für ihn Zar, Enge. Und wir haben vor 2 Wochen damals diesen 3. Psalm betrachtet, ein Morgenlied, wie David am Anfang eines Tages durch diese Worte gemerkt hat, es gibt noch eine Hoffnung. Ja, meine Hilfe, die steht bei Gott. Er weiß einen Ausweg für mich. Heute betrachten wir nun ein Abendlied, das vermutlich zur selben Zeit entstanden war. Und mit diesem Lied konnte David abends ruhig werden in dieser Situation, inmitten dieser Bedrängnis. Er war immer noch in dieser Zarr drin gefangen genommen, aber er wusste, meine Situation, mein Schicksal, meine Zukunft, die steht allein in Gottes Hand. So, trotz dieser Demütigungen und dieser Verfolgung, die er erleiden musste, trotz dieser Enge und Angst, die ihn von allen Seiten umgeben hat, wusste er, meine Zukunft, die steht bei diesem Gott. Auch wenn alle Prognosen gegen ihn sprechen und ihm der Atem schon im Hals gefriert, sein Leben steht in Gottes Hand. David reagiert in dieser Situation alles andere als panisch. Er setzt sich hin und schreibt ein Lied. Er sucht Worte, um diese Worte seinem Gott zu sagen. Und kommt dabei zur Ruhe, kann einschlafen. Wir möchten diesen 4. Psalm heute mal miteinander lesen. Wir machen das mal so. Wir probieren das mal, ob das funktioniert hier, wie bei den Juden in Israel, dass wir es abwechselnd lesen. Also ich lese immer einen Teil und dann kommt praktisch die Antwort, der zweite Teil dieses Verses, von eurer Seite aus. Es wird hier dargestellt, also immer mit einer gelben und mit einer grünen Farbe. Der gelbe Teil ist mein Teil und das grüne dann jeweils von eurer Seite, also der eingerückte Teil, wenn jemand mit den Farben ein bisschen Schwierigkeiten hat. Also es ist hier ein Abendgebet, das von David geschrieben war, einem Chormeister beim Saitenspiel vorzusingen. Also wir müssen hier die Gitarre haben und das galt der Ute, Saitenspiel. Ja. Also David schreibt hier Folgendes. Psalm 4, die Situation haben wir, Zarr. Er sagt, erhöre mich, wenn ich rufe. Meiner Gerechtigkeit. Der du mich tröstest in Angst. Und erhöre mein Gebet. Ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Erkennt doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Opfert, was recht ist. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Du erfreust mein Herz. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Soweit dieser Psalm. Vielen Dank für das Mithelfen beim Predigtext hier. Das große Glück dieser 84-jährigen Oma Maria, dieser Kuhhirtin in den Chiemgauer Alpen in Bayern war, dass ihre Hütte zwar verschüttet war, aber nicht zerstört. Sie hatte also in diesen Schneemassen drin einen Raum, um zu atmen, sogar Luft genug, um per Handy einen Notruf ins Tal abzusetzen. Das war letztlich ihre Rettung. Verschüttet und trotzdem noch einen Lebensraum um sie herum. Und so ähnlich beschreibt es auch David jetzt für seine persönliche Situation, in der er steckt. Er schreibt, du tröstest mich in Angst. Wörtlich aus dieser hebräischen Sprache wiedergegeben heißt das, in Bedrängnis, also in Zarr, hast du mir Raum gemacht. Also nicht dieses direkte Eingeschlossensein in diesen Schneemassen, sondern er hat Luft zum Atmen. Es gibt einen Raum, in dem man sich aufhalten kann, einen Schutzraum, quasi eine Luftblase für ihn. Inmitten einer erdrückenden Situation sieht sich David trotzdem noch in Sicherheit. Wie in einer sicheren Hülle ist er inmitten einer schier ausweglosen Situation geborgen. Was ist dieser Raum, diese Hülle für ihn, die sich so schützend um ihn herum gegeben hat? Er schreibt hier, das ist Gott, meine Gerechtigkeit. Diese Formulierung, Gott meiner Gerechtigkeit, ist einzigartig in der Bibel und nur an dieser Stelle, in diesem Psalm, kommt diese Formulierung so vor. Da schreibt David von niemandem ab, sondern seine ganz persönliche Erfahrung drückt er in diesem Psalm aus. Ganz original sagt er, Gott, du bist meine Gerechtigkeit. Auf dich verlasse ich mich jetzt. Ich stehe hier unter massivstem Druck. Überall begegnen mir Anfeindungen, diese Verletzungen, diese Verleumdungen, diese Verlassenheit, Gott, das ist Realität. Aber ich berufe mich auf dich. Du bist meine Gerechtigkeit. Du sorgst für mein Recht. Ich lege meine Sache, mein ganzes Leben in deine Hände und lass dich für mich Recht sprechen, urteilen und handeln. Meine Zukunft soll dir gehören. Ich will sie in deine Hände legen. Aber David, so könnten wir entgegnen, das ist doch gefährlich. Wenn du sagst, Gott ist gerecht, dann heißt das doch auch, dass Gott recht und fair richtet. Meinst du, das hältst du aus? Wenn Gott gerecht ist, müsste er dich nicht vielmehr wegputzen? Müsste er dir nicht vielmehr die Luft abdrehen? Das wäre doch gerecht. Schau doch mal dein Leben an. Bist du so gut, dass du vor Gott, dem Allmächtigen, dem Heiligen, bestehen könntest? David, du bewegst dich auf dünnem Eis. Wenn du dich auf die Gerechtigkeit bei Gott berufst, dann siehst du alt aus. Ist nicht am Ende vielleicht sogar diese Situation mit deinem Sohn von Gott? Ist nicht am Ende sogar er selber für dieses ganze Desaster, was du erlebst, verantwortlich und er straft dich hier für das, was du alles auf dem Kerbholz hast? Vielleicht warst du gerade eben nicht gut genug und wirst nun zu Recht von dem gerechten Gott verurteilt. Das wäre ja ein unvorstellbarer Gedanke, dass Gott, auf den David alle Hoffnung setzt, nun sein Gegner und sein Feind geworden wäre. Was kann David diesem Gedanken eigentlich noch entgegensetzen? Uns hilft hier, glaube ich, nur ein Blick ins Neue Testament hinein. Was David schon wusste und instinktiv durch seine Beziehung zu Gott auch geahnt hat und sie daran festgehalten hat, das wird von Paulus 1000 Jahre später festgeschrieben. Schriftlich festgehalten, in einem Brief an die Römer zum Beispiel. Und da erhält diese Gerechtigkeit Gottes, diese Gerechtigkeit bei Gott noch eine ganz andere Tiefe, eine neue Dimension. Da heißt es, nicht nur, dass Gott Recht richtet, also ein faires und gerechtes Urteil spricht, sondern diese Gerechtigkeit geht noch weit darüber hinaus. Da kann Paulus feststellen, Römer 5, Vers 1, da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Es ist nicht eine todbringende Gerechtigkeit, sondern wir werden für gerecht erklärt durch das, was Jesus für uns getan hat. Dieser Spitzensatz der Bibel gibt uns allen Luft zum Atmen, macht einen Raum in unserem Umfeld. Denn nicht unsere Leistung oder unser möglichst fehlerfreies Leben spricht uns gerecht, sondern der Glaube an Gott. Diese Gerechtigkeit ist nicht in unserem Leben zu suchen, dass wir es geschafft hätten, wie auf so einer Waage die schlechten Eigenschaften, die schlechten Verhaltensmuster durch die guten wieder aufzuwiegen, dass wir in die Balance kommen oder sogar dem Guten einen Überschuss geben könnten. Nicht wir selber sind die Gerechten. Wir werden für gerecht gesprochen, für gerecht erklärt. Diese Gerechtigkeit ist allein in Gottes Person zu finden. Wer sein Leben in Gottes Hände legt und ihm anvertraut, der ist immer und jederzeit von Gott für gerecht erklärt, egal wie viel Schuld sein Leben beinhaltet. Paulus begründet diese These mit dem, was Jesus für uns getan hat. Jesus hat sich für unsere Schuld, egal wie umfassend sie sein mag, wie tief, wie schwer sie wiegen würde, hat sich selber dafür geopfert, aufgerieben, hinrichten lassen. Damit ist alles beglichen. Wenn ich mein Leben Jesus anvertraue, ist für alles bezahlt. Diese 1,30 Euro aus dem Leergutautomaten. Oder wie in Davids Situation, Mord und Ehebruch. Alles beglichen. Nichts, aber auch gar nichts steht mehr trennend zwischen uns und Gott. Das ist diese Gerechtigkeit. Wir haben Frieden mit ihm. Wir werden gleich im Anschluss an die Predigt das Abendmahl feiern. Dann können wir uns in unserer persönlichen Situation eben auf diesen Spitzensatz von Paulus hin an Gott wenden. Gott, meine Gerechtigkeit. Weil Jesus sich für mich hingegeben hat, für mich gestorben ist, habe ich Frieden mit dir. Gott, du stehst auf meiner Seite. Ich lege mich in deine Hände und glaube dir. Du bist meine Rettung. Du bist mein Raum zum Atmen. Du bist meine Zuflucht und Stärke. Du. In diesem Wissen, dass Gott für ihn ist, wendet er sich jetzt in diesem Lied, in diesem Gebet, inmitten seiner Enge an Gott und erinnert ihn an seine Gnade. Wir merken, dass David nun eben nicht auf seine eigene Leistung und auf seine eigenen Erfolge sich beruft. Ja, Gott, schau mal, was ich alles für dich schon geleistet habe. Meine guten Taten wiegen die schlechten bestimmt doch wieder auf. Nein, David beruft sich hier allein auf Gottes Gnade. Er weiß es auch, so wie es der bekannte Baptistenpastor Spurgeon geschrieben hat, die besten Menschen brauchen genauso Gnade wie die schlechtesten. Hat er recht? Darauf besinnt sich David in diesem Psalm, in diesem Lied. Unverdient soll sich Gott ihm zuwenden, ihm zuhören. Gott, in deiner Gnade, die alle meine Schuld vergibt, höre mich, rette mich. Du hättest viel Grund, mich fertig zu machen, mir die Luft abzudrehen, aber ich setze mein Leben auf deine Gnade. Das ist mein Hilferuf. Inmitten dieser Zar-Situation, inmitten dieser eiskalten Schneemassen. Und das macht David ruhig. Er gerät in dieser lebensbedrohlichen Situation der Enge nun nicht in Panik. Er weiß, er hat den Notruf bei Gott abgesetzt. Und Gott antwortet. Das gibt ihm Licht in dieser Dunkelheit. Gott weiß über alles Bescheid. Und nun wird er auch alles dran setzen, ihn aus dieser Lawine wieder herauszuholen. Es erleuchtet diese dunkle Umgebung. Er ist die Hilfe, die nie zu spät kommt. Du bist der Retter in großer Not. Daran hält er sich fest. Und so betet er, lass das Licht deines Angesichts über uns leuchten, Herr. Das ist seine Lichtquelle, die ihn hier in diesem Dunkel erreicht, in dieser engen Höhle, in der er sich befindet. Diese Lichtquelle, die ihm hilft, sich wieder zurechtzufinden, zu orientieren. Gott selber ist dieses Licht. Wenn wir uns trauen, mit unserem Leben, mit all dieser Schuld, mit all den Bedrohungen, die es erlebt, Gott unter die Augen zu treten, wird es hell. Die Nähe Gottes spendet Licht. Die dunklen Schatten, die sich auch auf unser Gemüt legen, müssen weichen, wenn das Licht eindringt. Das Licht hat keine Kraft. Die Dunkelheit hat keine Kraft, dem Licht zu widerstehen. Und dabei kann David sogar Freude empfinden. Wenn dieses Licht ihn erreicht, wird er fröhlich. Ich finde es fantastisch, dass selbst seine Gefühlslage durch diese Nähe Gottes beeinflusst wird. Wohlgemerkt, die Situation von David hat sich noch überhaupt nicht geändert. Er ist immer noch auf der Flucht vor seinem putschenden Sohn Absalom, immer noch am Wegrennen, immer noch eingeengt. Also rein äußerlich ist von den Umständen her alles beim Alten. Und die Aussichten überhaupt nicht gut. Selbst die Leute um David herum sagen schon, wer wird uns Gutes sehen lassen? Wow, die Frage kennen wir, oder? Die kommt fast jeden Tag in der Zeitung. Oder so die Neues Leben-Übersetzung hat es so formuliert, wer wird uns bessere Zeiten bringen? Das ist doch das, was uns jeden Tag beschäftigt, also manche jeden Tag beschäftigt. Gibt's noch mal bessere Zeiten? Wie wird das denn wohl werden können? Düstere Prognosen sind ständig zu hören und zu lesen und die Zahlen, die es gibt, die unterfüttern diese schlechten Vorhersagen noch und wir geraten doch in Sorge im Blick auf unsere Zukunft. Wie können wir das alles noch bezahlen? Wo kommt die Arbeit her, dass ich mich noch versorgen kann in der Zukunft? Wie kann die Gemeinde sich halten? Wie werden es unsere Kinder bewältigen, die ja alles noch vor sich haben? Boah. Wer wird uns bessere Zeiten bringen? Das war die Frage, die David konfrontiert hat von den Leuten um ihn herum. Aber er selber sieht das Licht. Er sagt, du hast mir größere Freude geschenkt als denen, die viel Wein und Korn ernten. Seine Freude ist eben nicht mehr länger abhängig von materiellem Wohlstand, von Reichtümern oder einer finanziellen Grundabsicherung für das Alter. Seine Gefühle werden von Gott geprägt. Gottes guter Einfluss dringt selbst in diese dunkle Höhle durch und verändert seine Sichtweise. Selbst auf seinen Schlaf wirkt sich dieser Einfluss Gottes aus. Er sagt hier, ich finde es faszinierend, ich will mich in Frieden hinlegen und schlafen, denn du allein, Herr, gibst mir Geborgenheit. Das ist doch ein toller Vers fürs Mittagessen. Oh, so ganz entspannt, nachdem alles vertilgt ist. Ich will mich in Frieden hinlegen und schlafen. Dieser innere Friede, den David hier erlebt, der lässt ihn Abstand gewinnen von den Sorgen und von den äußeren negativen Umständen. Er kann sich in den Schlaf hinein fallen lassen. Auch wenn so vieles noch offen bleibt und gefährlich. Er weiß sich bei diesem Gott in sichersten Armen. In deinen Armen berge ich mich. Geliebt von dir, bleibe ich bei dir. In deinen Armen werde ich still, ruhig und still. Ganz so wie es Jochen Klepper im Jahr 1938 ebenfalls in einem Lied geschrieben hat, 1938, wir Alten erinnern uns dran, das war die Zeit, in der die Welt unter dem schrecklichen Einfluss Adolf Hitlers in den Zweiten Weltkrieg hineintaumelt und seine Frau, also Kleppers Frau und seine beiden Töchter, als Jüdinnen unter größtem Druck ihr Leben führen mussten. In diesem Jahr 38 schreibt Klepper Folgendes. Ich liege, Herr, in deiner Hut und schlafe ganz mit Frieden. Dem, der in deinen Armen ruht, ist wahre Rast beschieden. Du bist's allein, Herr, der stets wacht, zu helfen und zu stillen, wenn mich die Schatten finsterer Nacht mit jäher Angst erfüllen. Dein starker Arm ist ausgereckt, dass Unheil mich verschone und ich, was auch den Schlaf noch schreckt, beschirmt und sicher wohne. Ich achte nicht der künftigen Angst, ich harre deiner Treue, der du nicht mehr von mir verlangst, als dass ich stets aufs Neue zu kummerlosem, tiefem Schlaf in deine Huld mich bette. Vor allem, was mich bitter traf, in deine Liebe rette. Licht in der Dunkelheit. Wenn wir diesen Psalm nun so in einem Zug mal durchlesen, ich glaube, wir können uns gar nicht mehr so sicher sein, wem es eigentlich besser geht. David, dem geächteten und gestürzten König, oder eher den gewalttätigen und skrupellosen Putschisten? Ich habe da meine Zweifel, ob diejenigen, die damals politisches Oberwasser hatten, eine aussichtsreiche Zukunft vor Augen und erfolgreiche Strategien verfolgten, um an die Macht zu kommen, ob die tatsächlich, die erfolgreichen Leute, denselben Frieden und dieselbe Geborgenheit erlebten wie David, der offensichtlich Unterlegene und Bedrängte. Ich habe da meine Zweifel. So führt es dazu, dass David einige Zeilen seines Liedes auch an seine Feinde richtete. Sehr bemerkenswert. Also er betet und wendet sich im Gebet an die Leute, die praktisch für ihn gerade diese schreckliche Lawine ausgelöst haben, die diese Kälte verursacht haben. Das sind keine Forderungen, die David hier stellt an seine Feinde. Dazu befindet er sich nun wirklich nicht in der Position. Aber voller Mitleid lädt er seine Feinde ein, ebenfalls bei diesem Gott, der ihm Licht gibt, Heimat zu finden. Es klingt nun wirklich nicht nach Kapitulation, wenn der Unterlegene seinen Feinden Ratschläge auf den Weg gibt. Aber daran merken wir, wie sehr David diese Nähe Gottes verinnerlicht hat. Er empfiehlt seinen Feinden zum Beispiel dringend, lasst euch von Gott führen. Wunderbar geführt von Gott werden eben seine Leute. Das ist nicht immer der einfachere Weg, aber immer der Weg an Gottes Hand. Und das lohnt sich, daran festzuhalten. Darin liegt auch der Ausweg für Davids Gegner. Nehmt diesen Gott an die Hand, lasst euch von ihm führen und verlasst diesen eigenen Weg. Das war der erste Rat. Der zweite Rat: sündigt nicht. Er weiß genau, welches Unglück Sünde über ein Leben bringen kann. Und das wünscht er nicht einmal seinen Feinden, dass sie das aushalten müssen. Auch sie sollen dieses unvergleichlich gute Angebot von Gottes Gnade erleben können und dadurch motiviert werden, von Sünde Abstand zu nehmen und sich an Gott zu orientieren. Zum dritten empfiehlt er seinen Feinden, allen voran seinem Sohn Absalom, nachzudenken und zur Ruhe zu kommen. In der Stille sich an Gott zu wenden. Er wünscht also den Menschen, die ihn angegriffen haben, den Frieden Gottes. Wir werden gleich beim Abendmahl noch so eine Zeit der Stille haben. Und vielleicht möchten Sie in diesen Momenten auch ganz persönlich diese Zeit nutzen, um mit Gott Frieden zu schließen und sich für ihn und seinen guten Einfluss zu öffnen. Oder in wenigen Tagen werden wir hier bei Pro Christ ebenfalls einladen, zur Stille zu kommen und nachzudenken und bei Gott Antworten zu finden. Und vielleicht sind es gerade Ihre persönlichen Gegner, die davon angesprochen werden. Und dafür zu beten, lohnt sich allemal. Hochaktuelle Aussagen, die David hier trifft. Nachzudenken und zur Ruhe zu kommen. Und schließlich, zum vierten, gibt David seinen Feinden den entscheidenden Hinweis, dass sie jetzt ebenfalls beginnen sollen, Gott zu vertrauen. Sie sollen mit dem Opfer zum Ausdruck bringen, dass sie sich selber in Gottes Hände legen. Opfern, was recht ist, sagt David hier. Das soll dargestellt werden, dass sie die Ansprüche und die Kontrolle über ihr Leben abgeben. Ganz bewusst, Gott soll mit dem, was wir weggeben, Gutes bewirken können. Wir trennen uns bewusst von dem, was wir hergeben. Damit lernen wir doch und werden auch dazu motiviert, alle weiteren Bereiche, also nicht nur das Geld, das wir anlegen bei einem Opfer, alle Bereiche unseres Lebens bei Gott abzugeben. Ja, so wie mit dem Geld, das wir eingelegt haben, mach du was mit unserem ganzen Leben. Mach was aus uns, das dir gefällt. Wir vertrauen uns dir an. Ein Rat an die Feinde von David. Ich finde es unbeschreiblich, welche Wendung in diesem Psalm die trostlose Lage eines Verschütteten nimmt, der drin hängt. Nur weil er erlebt, dass Gott ihm in dieser Enge Raum schafft, Luft zum Atmen und ihm selber begegnet da drin. Und das wünsche ich uns allen, Ihnen persönlich für Ihr Leben. Ich wünsche Ihnen für diese Woche, die jetzt vor Ihnen liegt, den Raum, um aufzuatmen, den Raum, um aufzublühen, den Raum, in dem Gott sich bei Ihnen persönlich entfalten kann. Dafür möchte ich jetzt noch beten. Jesus Christus, vielen Dank für diese Gnade, die uns begegnet, dass du uns in dieser Gnade gerecht sprichst. Du siehst, dass wir es alle niemals verdient hätten, vor dich zu kommen und uns mit unseren Anliegen, mit unseren Hilferufen, mit unseren Bitten an dich zu wenden. Du hättest das Recht, uns alle mit leeren Händen wegzuschicken und uns darüber hinaus noch sogar zu bestrafen. Und trotzdem lädst du uns ein, zu dir zu kommen, in deiner Gnade dein Angesicht zu suchen und in deine Augen zu treten und darin Trost zu finden und Mut, Luft zum Atmen. Ich möchte dich bitten, dass du uns in dieser Gnade auch das Herz gewinnst, dass wir alle ermutigt werden, unser Leben in deine Hände zu legen, weil es nirgends sicherer und geborgener sein kann als bei dir. Und ich möchte dafür bitten, Herr, dass dieses Abendmahl, das wir jetzt haben werden, für jeden Einzelnen, der hier ist, so eine Einladung darstellt, das zu nehmen, was du uns gibst, dein Leben als unser Leben und deine Vergebung als unsere Freiheit, dass wir ganz neu oder auch zum ersten Mal in dieser Gemeinschaft mit dir eine Zukunft sehen, Raum sehen, Luft, um voranzugehen. Amen.